Hans-Peter Reuer, wer heute Nachmittag noch zu uns gestoßen ist, leitet den Tauernhof, eine Einrichtung der Fackelträger. Er hat mir gestern am Telefon etwas erzählt, nämlich, dass mehr als 300 Schuleinsätze in Österreich mit auf sein Konto gehen. Und jetzt habe ich die Frage, du erlebst eine ganz große Offenheit, wenn es heißt, ja, da soll es um Jesus gehen. Kannst du uns vielleicht ein paar Sätze dazu sagen?
Ja, in Österreich haben wir ja das Vorrecht, das ist das Gute an einem katholischen Land, dass nach wie vor Religionsunterricht Pflicht ist in den Schulen. Gut oder schlecht, aber es ist so. Und wir haben da die Freiheit, in die Schulen reinzugehen. Und die Religionslehrer freuen sich natürlich, haben sie ein bisschen weniger Arbeit. Aber sie freuen sich auch viele deshalb wegen der Botschaft und weil wir haben internationale Bibelschulen, 10 Nationen. Und für die jungen Leute ist es immer spannend, wenn Leute von anderen Ländern kommen. Und was allerdings immer schwieriger wird, ist, solange man betet mit ihnen, solange man über Nächstenliebe redet, ist alles wunderbar. Aber wenn man dann zum Evangelium kommt, dass wir Erlösung brauchen, dann ist die Frage, Erlösung wovon? Ja, Erlösung von dem Bösen. Dass unser Herz eben nicht gut ist von Grund auf, sondern von Grund auf vor Gott nicht gut ist, dann hat man Probleme. Ist auch verständlich. Die Pädagogik, Psychologie lehrt natürlich was anderes, was ich auch vollkommen verstehe, nur es ist nicht das Evangelium. Und so wird es halt ein bisschen schwieriger in gewissen Schulen, wenn ein Elternteil sich aufregt oder ein Lehrer, dann muss es eigentlich untersagt werden. Aber werden wir sehen, wo es hinführt. Bin gespannt. Und noch einmal eine sehr große Offenheit in manchen Schulen, das zu tun.
Eine große Offenheit, Hans-Peter. Genau dieselben Probleme, die du ja heute Morgen angesprochen hast. Schwierig wird's da, wo Jesus Herr sein soll. Ihr habt auch auf dem Tauernhof schon vor langer Zeit mit Erlebnispädagogik angefangen. Er ist ja nicht nur Bibelschullehrer, sondern er ist ja auch Skilehrer und Bergsteiger. Erlebnispädagogik, was ist denn das eigentlich?
Das ist ein langes Wort. Und es ist halt, jedes Kind braucht einen Namen, es ist eigentlich nur normales Leben. Weil das Problem, glaube ich, auch in unserer Schulung ist allgemein, dass zu viel Kopfwissen vermittelt wird, aber es nicht erlebt wird. Ich kenne so viele Christen, die sagen, ja, ich weiß das alles, aber ich erlebe es nicht. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich weiß das alles mit Bibel, Christus und so, aber im Alltag hat das wenig mit dem Erleben zu tun. Und das ist die Katastrophe. Das hat Jesus nie gemacht. Er hat immer Erleben und Wort und Wahrheit verbunden. Das ist Leben. Und was wir tun wollen, ist einfach wieder lernen, normal zu leben. Nur als ein Beispiel, habe es auch in meinem ersten Buch kurz erwähnt, aber im Winter haben wir Skifreizeiten, da habe ich 11 Skilehrer, die mit den Gästen Skifahren und natürlich müssen sie professionell Ski unterrichten, aber noch wichtiger ist mir, dass sie von Jesus erzählen. Und da passiert uns immer wieder, dass Leute sagen, ihr habt eine interessante Technik am Tauernhof, ihr redet von Jesus nicht nur auf der Kanzel, sondern auch auf der Skipiste. Da muss ich sagen, mein Freund, das ist keine Technik, das ist ein normales Leben. Ist es nicht normal, über Jesus zu reden, ob man einkauft, ob man Skifahren geht, ob man Auto fährt oder in der Kirche? Es ist doch ein völlig schizophrenes Leben, in der Jugendstunde in der Kirche über Jesus zu reden, aber beim Skifahren nicht über ihn zu reden. Da bin ich ja schizophren. Das ist ja nicht normal. Normal ist, mein Leben zu leben. Und wenn mein Leben Christus ist, dann kann ich über ihn überall reden. Ich habe noch keinen Fußballer getroffen, der sich entschuldigt hat, über Fußball zu reden beim Skifahren. Weil sein Herz vielleicht damit voll ist. Wenn unser Leben mit Christus voll ist, ist es normal, dass wir mit ihm leben. Und so machen wir diese erlebnispädagogischen Programme, so nennen wir es halt, dass er einen Namen hat, wo man einfach lernt, Christus auch im Alltag zu erleben und zu erzählen. Dann erlebst du Dinge. Wenn du im Alltag über Jesus redest, kann ich dir versprechen, du erlebst etwas. Ablehnung oder Annahme, aber du erlebst etwas. Und dann wird Leben zum Leben.
Auf den Tauernhof kommen also ganz normale Leute, da durften wir auch kommen, ja?
Kommen auch Deutsche, ja?
Sogar Deutsche. Ja. Ich darf an das erinnern, was er uns heute Morgen ans Herz gelegt haben hat, aber nicht ohne Pickel. Gell?
So ist es, ja.
Also wir denken dran.
Also du unterstützt unseren Staat ein bisschen, ist auch gut. Gell?
Auch da kann man dran denken. Wie ist denn das? Leute aus aller Herren Länder kommen zu euch auf den Tauernhof. Macht ihr da auch die Erfahrung, dass die sich die Wertmaßstäbe in den vergangenen Jahren mächtig verschoben haben?
Ich kann nicht mal so geradeaus sagen. Ja sicher, Wertmaßstäbe sind schon etwas verschoben. Nur ein Beispiel jetzt. Wir haben neu gebaut ein Gebäude und da musste ein großer Baum musste entfernt werden. Und das ist ja nur so ein Kaff, eine Kleinstadt. Aber ich musste 6 Leute einberufen, ob wir diesen Baum fällen dürfen. Vom Bürgermeister angefangen über den Baummenschen und so weiter. Wir mussten einen Beschluss fassen, ob der Baum gefällt wird. Aber wenn du ein Kind abtreiben willst, brauchst du niemand mehr zu fragen. Baumfällen ist viel schlimmer heute, als ein Kind abzutreiben. Das hat natürlich mit Maßwert, wo ist unser Maßstab, was ist wesentlich in unserer Gesellschaft? Da hat sich schon viel verschoben. Andererseits muss ich sagen, Ethik, lebendiges Christsein ist mehr als Ethik, es ist eine Beziehung. Also Ethik alleine genügt nicht, so wichtig sie ist. Wir brauchen eine Beziehung zu Christus und aus seiner Kraft können wir recht leben. Und da hapert es noch mehr, finde ich.
Also auch die Erfahrung, dass der christliche Grundwasserspiegel, wie wir sagen, dramatisch zurückgegangen ist, die Beziehung zu Jesus heute mehr die Ausnahme wie die Regel, aber da hat sich ja vielleicht auch gar nicht so viel in Wirklichkeit verändert. Wenn wir uns Christen engagieren, ich als Landesbeauftragter für Evangelisation bin natürlich dafür zuerst mal, Menschen brauchen Beziehung zu Jesus. Jetzt ist es oft so, dass Menschen auf anderen Ebenen auch angesprochen werden müssen und auch oft leicht ansprechbar sind, gerade im ethischen Bereich. Wo würdest du einen Schwerpunkt setzen? Wenn wir uns jetzt engagieren dürften, an einer Stelle einen Schwerpunkt setzen, wo würdest du sagen, das ist jetzt dran?
Ich würde wirklich sagen, der Schwerpunkt ist zu verstehen, dass Leben aus Beziehungen steht und das wieder zu verstehen. Es geht nur um die vertikale Beziehung zu Gott und die horizontale Beziehung zu Menschen. Das ist eigentlich, was Leben bedeutet. Alles andere ist nicht wirklich Leben. Aber wir haben viel ersetzt. Glauben mit einem Glaubensbekenntnis, mit einer Ethik oder Moral oder einer Lebensauffassung. Aber es ist mehr, es ist eine Beziehung. Also dahin würde ich den Schwerpunkt setzen und auch Beziehung unter Christen. Wir sollten einander vergeben, lieben, ertragen. Ja, stimmt das in den Gemeinden? Ich glaube, da ist unser Hauptproblem. Immer an Beziehungen. Und die bekommst du nie in den Griff. 10 Gebote, die kannst du aufsagen und auswendig lernen. Beziehungen kannst du nicht auswendig lernen. Da musst du in der täglichen Abhängigkeit zu Jesus leben. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
Vielen herzlichen Dank. Das war eine anspruchsvolle Antwort. Wir haben ihn zum Glück nicht zum letzten Mal gehört. Wir hören ihn gleich noch einmal mit seinem Referat nach dem Chorlied Wir warten dein, o Gottessohn.
So, der Text, den ich für heute Nachmittag bekommen habe, ist im 2. Petrusbrief. Und ich lese da die Verse 10 bis 13 aus dem 3. Kapitel. 2. Petrus 3, 10 bis 13. Kannst mitlesen, wenn du willst. Lesen wir, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Übrigens, ich habe gerade bei den Jugendlichen geredet, aber ein Dieb ruft in den seltensten Fällen an und sagt, heute Abend um 9:30 werde ich bei dir einbrechen. Das macht er im Prinzip nie. Und er sagt, der Herr kommt wie ein Dieb. Er wird sich nicht anmelden. Es wird kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit? Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt.
um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir haben jetzt zweimal gelesen, wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich habe mich schon oft gefragt, warum erwarten wir mehr als das, was wir heute haben? Der gläubige Mensch erwartet einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der ungläubige Mensch wünscht sich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wünschen tut sich das jeder. Der eine erwartet, der andere hofft darauf. Die Frage ist, warum sehnt sich der Mensch nach mehr als das, was er hat? Warum sehnt sich der Mensch nach Unsterblichkeit, wo wir doch alle in einem sterblichen Leib wohnen? Warum sehnt sich der Mensch nach Ewigkeit, obwohl wir in einer zeitlich begrenzten Umgebung wohnen? Warum ist der Mensch immer auf Suche nach mehr? Chuck Swindoll hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, der Mensch hat immer Lust nach mehr. Ist dir aufgefallen? Der Mensch hat nie genug. Der Mann verdient nie genug, die Frau ist nie schön genug. Kleider sind niemals modern genug, Autos sind niemals gut genug. Häuser sind niemals exklusiv genug, Essen ist niemals speziell genug. Beziehungen sind niemals romantisch genug, das Leben ist nie voll genug. Irgendwie merken wir, etwas fehlt. Es müsste doch mehr geben. Der Prediger sagt es so schön im 1, Vers 8, das Auge wird nicht satt vom Sehen, das Ohr wird nicht voll vom Hören. Du hast nie genug. Jetzt die Frage ist wieder, wenn es nur diese dreidimensionale Welt gibt, in der wir leben, wenn ein Mensch für diese Welt geschaffen wäre oder zufällig entstanden wäre, warum haben wir dann eine Sehnsucht nach mehr? C.S. Lewis hat es so schön auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, es ist wie wenn ein Fisch jeden Tag neu überrascht und erschrocken wäre über die Nässe von Wasser. Der Fisch schreckt sich jeden Tag, das Wasser ist nass. Das wäre tatsächlich komisch. Es sei denn, der Fisch wäre dazu bestimmt, auf dem Land zu leben. Wisst ihr, warum wir Menschen uns nie richtig wohlfühlen in dieser Welt? Weil wir nicht für diese Welt bestimmt sind. Dr. Viktor Frankl, den ich sehr geschätzt habe, der hat gesagt, der hat über den Sinn des Lebens viel geschrieben, er hat gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst empfindet. Dann hat er gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie einen Sinn im Leben gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, der beste Beweis, dass es eine Ewigkeit gibt, ist, weil der Mensch sich danach sehnt. Der Mensch war nämlich ursprünglich nicht für diese Welt geschaffen, so wie wir sie vorfinden, sondern fürs Paradies. Der Mensch war fürs Paradies geschaffen, wo Recht, Friede und Harmonie geherrscht haben. Und seit der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, ist in ihm die Sehnsucht nach dem Paradies geblieben. Jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, hat eine Sehnsucht nach einem Paradies. Der Mensch ist nämlich für das Paradies, für den Himmel geschaffen und darum sehnen wir uns danach. Darum erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und darum nennt uns die Bibel das schöne Wort Pilger. Wir gehören nicht hierher und wir wissen es. Jesus hat über uns gesagt, über seine Jünger und über die Gläubigen, wir sind nicht von dieser Welt, ihr seid nicht von dieser Welt. So wie ich auch nicht von dieser Welt bin. Ein Christ soll immer mit beiden Beinen in dieser Welt leben, im Wissen, dass er nicht von dieser Welt ist. Und das Geheimnis ist ja, gerade weil wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist und eine 2 Meter tiefe Grube nicht alles ist, was diese Welt zu bieten hat, gerade weil wir das wissen, können wir mit Hoffnung und Freude in dieser Welt leben. Ein Mensch, der Gott nicht kennt und ungeschminkt den Zustand dieser Welt anschaut, der muss verzagen und verzweifeln. Und das tun ja nicht wenige. Sie entweder fallen in den Pessimismus oder begehen Selbstmord, so wie einige Freunde von mir. Du musst die Augen vor der Realität verschließen. Aber wenn wir wissen, dass diese gegenwärtige Welt, die voll ist von Ungerechtigkeit, Krankheit und Tod, weil wir wissen, dass es nicht das Letzte ist, können wir mit Zuversicht in dieser Welt leben. Wir wissen, das Beste kommt noch. Interessant ist ja auch, ein Mensch, der an die Ewigkeit glaubt, kann mit der Zeit viel besser umgehen. Zumindest sollte es so sein. Es ist eine Tatsache, dass heute die meisten Menschen Stress empfinden. Das ist ja so. Die meisten von euch hatten Stress, hierher zu kommen. In der Früh schon beim Frühstück. Er wollte wieder nicht fahren und sie hat gesagt, fahr mal da. Ein Verhaltensforscher hat einmal Folgendes gesagt, kein Gläubiger, ein Soziologe, er hat gesagt, der Grund, warum der Mensch heute Stress empfindet, hat vor allen Dingen damit zu tun, weil er die Ewigkeit verloren hat. Er schreibt das so, er sagt, über tausende Jahre haben Menschen im Prinzip an einen Himmel geglaubt. Aber vor allem in den 60er Jahren, der Zeit der Hippies und so weiter, Freedom, da haben wir begonnen, den Himmel wegzuerklären. An den Himmel zu glauben, ist vielleicht für kleine Kinder ganz nett, aber nicht, wenn du ein normaler Mensch bist. Der moderne Mensch hat Himmel und Ewigkeit wegerklärt, aber jetzt hat der moderne Mensch ein Problem. Er muss nämlich alles, was er erleben will, in seine 60, 70 Jahre hineinpressen, weil er hat ja sonst nichts mehr. Und darum hat der moderne Mensch Stress. Wisst ihr, was der Verhaltensforscher noch gesagt hat? Kein Gläubiger. Er hat gesagt, die einzigen Menschen, die keinen Stress haben, sind Christen. Der hat noch nie einen getroffen. Aber wisst ihr, seine Schlussfolgerung ist absolut richtig. Er hat nämlich gesagt, die einzigen Menschen, die keinen Stress empfinden, sind Christen, weil sie glauben an einen Himmel. Wenn wir tatsächlich an eine Ewigkeit glauben, warum haben wir dann Stress? Er hat völlig richtig gedacht. Das Problem ist, dass die meisten Christen auch nicht mehr an den Himmel glauben. Zumindest nicht im Alltag. Das bleibt Teil von unserem Glaubensbekenntnis, aber nicht von unserem alltäglichen Leben. Ist auch interessant, Christen, die älter werden und mit Jesus leben, bekommen mehr und mehr Empfindsamkeit für den Himmel. Ein ganz lieber Freund von mir, Peter Wiegand, lang Leiter von Schloss Klaus. Jetzt die ältere Generation der Fackelträger stirbt schon langsam aus. Sterben nach der Reihe, obwohl sie Fackelträger sind. Bleibt nicht aus, gell? Und wisst ihr, was Peter Wiegand gesagt hat? Einer nach dem anderen stirbt, hat er gesagt, Hans-Peter, es wird ein bisschen einsam hier herunten. Und die Sehnsucht nach dem Himmel steigt, je länger ein Mensch lebt. Und ich finde, das ist gut so. Ich glaube nicht, dass ein 18-Jähriger dauernd an Sterben und Himmel denken muss. Da ist er nicht schuldig, wenn er das nicht tut. Ich glaube, es ist normal. Junge Menschen stehen im Leben und das sollten sie. Aber je älter wir werden, ich muss zu immer mehr Begräbnissen gehen. Ging ich früher kaum. Jetzt werden sie immer mehr. Wenn ein Mensch aber Gott und Himmel ausklammert, dann ist Zeit sein größter Gegner. Zeit arbeitet immer gegen dich. Du und ich, wir werden jeden Tag älter, schwächer, hässlicher, runzliger und langsamer. Freunde, das ist so. Schau in den Spiegel. Aber wisst ihr, wenn ein Mensch Gott einbezieht, dann kann der Mensch mit Paulus sagen, im 2. Korinther so schön, wo Paulus sagt, mein äußerer Mensch vergeht. Ja, der ist echt runzlig, schaut nicht mehr gut aus. Aber mein innerer Mensch, der wird erneuert jeden Tag. Und wisst ihr was, davon bin ich beeindruckt. Innerlich musst du nicht alt werden. Du kannst innerlich jung bleiben und wenn du mal dein Stück Fleisch abgibst, bekommst du ein neues. Du musst nicht alt werden. Und das ist die Hoffnung, die reale Hoffnung, die wir als Christen haben. Darum erwarten wir einen neuen Himmel und neue Erde. Dann kann man mit David sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn sie morgen hier aus ist, okay. Wenn sie in 3 Jahrzehnten aus ist, auch okay. Der Unterschied sind nur 30 Jahre. Sterben tust du sowieso. Die Sterberate liegt immer noch bei 100%, einer aus einem stirbt. Und der Unterschied, wann wir sterben, ist nur ein paar Jährchen, mehr nicht. Die Frage ist nur, wie wir sterben. Wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Aber Freunde, wir haben eine Wahl, wie wir leben. Mit oder ohne Hoffnung. Viele Leute sagen natürlich, ja, wann kommt Christus? Jetzt warten wir schon 2000 Jahre. Übrigens, 2000 Jahre ist nicht sehr lange. 2000 Jahre ist keine lange Zeit. Wir warten noch nicht allzu lange. Es kann sein, dass Jesus erst in 2000 oder in 10.000 Jahren wiederkommt. Keine Ahnung. Aber es spielt keine Rolle. Kann sein, dass er nächste Woche kommt. Ich weiß es nicht. Der Petrus erklärt das so schön im 1. Petrusbrief auf die Frage, ja, warum kommt er nicht, sagt Petrus im 1. Petrus 3,9. Der Herr verzögert sein Kommen nicht. Er will nur, dass alle Menschen gerettet werden und dass niemand verloren gehe. Und seht ihr, dieses Erdenleben ist nicht das Letzte. Gott will nur, dass wir nicht verloren gehen. Und wisst ihr, warum wir uns danach sehnen? Das ist einer meiner Lieblingsverse. Prediger 3, Vers 11. Da steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Der Grund, warum sich der Mensch nach Unsterblichkeit sehnt, ist, weil Gott hat es in uns hineingelegt. Woher sollte es sonst kommen? Und darum diese Ewigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, kann niemand anders füllen als der ewige Gott in uns. Und dann bist du bei Paulus, der gesagt hat, mein Leben, das ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Weil Christus hat die Ewigkeit in mir gefüllt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nur in dieser Beziehung zu Gott können wir in Frieden leben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wann Jesus wiederkommt. Es spielt mir auch keine große Rolle. Die Frage ist immer nur die, und ich habe auch die jungen Leute gefragt, wenn er tatsächlich heute Abend kommt, um 8:50, keine Ahnung, welches Gefühl löst das in dir aus? Ist es ein Gefühl der Angst oder ein Gefühl der Freude? Dass sich junge Menschen nicht unbedingt freuen, ist völlig verständlich. Da sind sie nicht schuldig. Die wollen noch heiraten, die wollen noch ein schönes Auto kaufen. Es ist ja völlig okay. Aber haben wir Sorge, haben wir Angst, daran zu denken, dass Jesus heute kommt? Und das müssen wir nicht haben, wenn wir Jesus kennen. Denn seht ihr, das ist, was ich vorhin gesagt habe, was das Leben ausmacht, sind letztlich nur zwei Dinge. Unsere vertikale Beziehung zu Gott und unsere horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Wer Gott nicht kennt und Menschen nicht liebt, der ist lebendig tot. Du kannst erfolgreich sein, du kannst schön sein, du kannst alles Mögliche sein, aber du lebst nicht, wenn du Gott nicht kennst und Menschen nicht liebst. Denn dieses Leben hat sonst nichts zu bieten, außer Beziehungen. Leben ist Beziehung. Und darum ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns mit Gott dem Vater zu versöhnen und um uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen. Er kam, um uns Leben zu geben. Was ist Leben? Beziehung zu Gott und zu Mitmenschen, das ist Leben. Nichts anderes gibt es nicht, weder hier noch im Himmel. Und ich sage das auch manchmal, wenn ein Mensch von Gott nichts wissen will und Menschen nicht lieben will, dann ist besser, er kommt nicht in den Himmel. Weil im Himmel geht es um diese Beziehungen zu Gott und Menschen. Und ich sage, wenn du gelangweilt bist mit Gott und Menschen nicht leiden kannst, dann ist besser, du gehst in die Hölle. Weil dort brauchst du dich damit nicht beschäftigen. Im Himmel gibt es Beziehungen. So wie hier. Hier ist es nicht perfekt, das wissen wir. Aber Jesus hat bereits begonnen. Das größte Gebot, nicht das zweitgrößte, nicht das drittgrößte, das größte Gebot, Matthäus 22, fragt jemand Jesus, was ist das größte Gebot? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, ganzen Herzen, Seele und Verstand. Das ist das erste und das größte. Und das zweite ist genau gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Punkt. Freunde, im Leben gibt es sonst nichts. Liebe zu Gott, Liebe zu Menschen. Das ist Christsein. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt sagen viele, ja Hans-Peter, das schaffe ich ja nie. Gott lieben, weiß ich sowieso nicht, wie das geht, den sehe ich ja gar nicht. Und meinen Nächsten lieben, ja, da muss man meine Nachbarn auswechseln. So schaffe ich es nicht. Aber weißt du was, den Leuten sage ich, ich habe gute Botschaft für dich, du musst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen und du musst es nicht schaffen. Und jetzt erkennst du, wozu du Jesus brauchst. Nur er schafft es. Die Liebe, die wir zu Gott haben, muss uns von Gott gegeben sein. Und die Liebe, die wir zum Nächsten haben, muss uns von Gott geschenkt sein. Und wisst ihr was? Es geschieht immer wieder ein, wirklich, ich nenne es ein Wunder. Ich war letztes Jahr in Toronto beim Freund der Charles Price. Und der hat eine große Kirche. Der ist jeden Sonntag doppelt so viel wie hier. Aber wisst ihr, was er mir gesagt hat? Hat mir so gefallen. Hat er gesagt, Hans-Peter, weißt du, was interessant ist? Ich schaue die Leute an in meiner Kirche und ich habe sie total gerne. Ich liebe diese Menschen. Und wisst ihr, ich muss euch auch ehrlich sagen, das ist ein Wunder. Ich liebe Menschen nicht, die sind oft lästig, sind oft ein Problem. Aber ich bete immer, wenn ich mit Menschen, auch heute, sage ich, Herr Jesus, schenk du mir deine Liebe, dein Anliegen für die Menschen, mit denen ich heute lebe. Und da geschieht immer das Wunder, ich kann das nicht erklären. Ich schaue Leute an und ich habe sie gern. Ich habe sie echt gern. Aber das kommt nicht von mir. Das weiß ich hundertprozentig. Das ist dieses Wunder. Gott zu lieben und Menschen zu lieben, ist nicht dein Verdienst. Unsere erste Verantwortung ist nicht, Gott zu lieben, sondern seine Liebe zu empfangen. Und wenn wir seine Liebe empfangen, können wir sie ihm zurückgeben. Das ist das Geheimnis. Und so lade ich uns alle ein in dieser Beziehung zu Jesus Christus und in der liebenden Beziehung miteinander zu leben. Das ist Christsein. Und zu erwarten, es kommt noch mehr. Und darum kann ich hier und heute frei leben. Ich muss keinen Stress haben. Das Schönste kommt noch. Genieße das Leben, solange du noch da bist. Und dann wird's noch schöner. Christsein ist gar nicht so schwierig. Es ist ganz nett. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für das Vorrecht, zu dir zu gehören. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Ich kann es nur dankbar annehmen und in deine Liebe weitergeben. Das ist das Geheimnis, Herr. Und danke, Herr Jesus, dass du die Ewigkeit in unser Herz gelegt hast, dass wir uns nach mehr sehnen, als wir in dieser gefallenen Welt erfahren und sehen. Wir wissen irgendwie, es muss doch mehr geben. Und Herr Jesus, du hast uns versprochen, es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die erwarten wir. Auf das gehen wir zu. Aber jetzt in der Gegenwart, Herr Jesus, können wir aus der Kraft des Heiligen Geistes lieben und bereits jetzt leben, wenn wir mit dir in Beziehung leben und andere Menschen lieben. Amen.